Das Lied vom Sargsager. Hörspiel von Daniel Danis. Aus dem Französischen von Uta Ackermann.
Es sagen. Auftauchen für die Zeit der Teilungen.
Langsam haben sie ihren Mund aufgemacht. Langsam haben sie ihre Augen aufgemacht. Langsam haben sie ihre Trommelfelle aufgemacht. Sie sind miteinander verbunden, verschweißt. Immer, immer schon. Drei Brüder und eine Schwester, verbunden durch ein Ding, das eine in ihren Händen, den Sargsager.
Es sagen. Die Spuren des Chaos im Hause Durand.
Kein einziger von ihnen sprach, als sie ganz klein waren. Kaum. Nur das Nötigste sprechen. Gerade so. Keine Notwendigkeit zu quatschen. Die Mutter, die ihrige, hatte Angst vor dieser Stille. Die Mutter, immer die ihrige, hatte ein Ding erdacht, erträumt. Ein Spiel. Der Vater, der ihrige, hatte es gebaut. Aus Kupfer.
Hier, Kinder, ihr sprecht in den Sargsager und dann kriegt ihr Groschen für eure Sparbüchsen.
Die Mutter, die unsrige Liebe, hatte ein Bilderbuch gekauft, um Wörter herauszuholen aus unseren Mündern. Und für Wörter, die schön genug waren, eine Belohnung, mal ein Bonbon, mal Bares.
Nach einigen Jahren kam der Tag, da alles begann, als ob wir durch den Sargsager von sehr weit her das Chaos gerufen hätten.
Gerade an diesem Tag hatte die Mutter, die unsrige, den Sargsager in ihrer Hand.
Essenszeit, Kinder!
Und in diesem Mittagshimmel streifte der schwarze Arsch der Wolken schon die Baumkronen.
Das Unglück mit seinem Riesenwirbel kam zu uns her.
Das Chaos. Für dieses Wort hatte ich eine Belohnung bekommen. Das Chaos hatte mit Donnernblitzen begonnen. Auf das Blechdach des Hauses nagelte der Regen Tropfen aus Eisen.
Dieses Chaos wurde von einem schrecklichen Wind über uns gezogen, wie ein Horrorhandschuh.
Der Vater, der unsrige, kam durch die Nordtür herein und eine Windböe mit ihm zugleich. Sie stürzte sich auf die Südtür vorn, die nicht richtig eingeklinkt war und sich nun panisch öffnete.
Ich helfe dir, Papa!
Nein, bleib bei den Kleinen, sagte er gerade noch, bevor er mit seinen nassen Stiefeln auf dem gebohnerten Holzboden ausrutschte.
Die Blitze schlugen überall ein. Der Vater, das Maul ganz weit aufgerissen, brüllte:
Frau, mach die andere Tür zu! Und die Mutter, mit sich überschlagender Stimme, den Sargsager in der Hand, schrie auf dem Weg zur Südtür:
Kinder, bleibt da, alle zusammen, eins ans andere geschweißt.
Die Donner umkreisten unser so kleines Haus. Donner, die an die 50 Bäume maßen, einer über dem anderen, Tonnen von Gebirgen schwer. Ich war der Älteste. Ich presste die drei anderen in meine Arme. Alles bebte, sogar die kleinen Fenster unserer Augen, die Mauern unserer Häute, der Keller unserer Ängste.
Ich schrie, bleiben wir zusammengeschweißt. Hatte die Mutter die unsrige damit gemeint, für immer?
Einer der Donner trat mit dem Absatz und genau da neben dem Brunnen, der an unserem Haus klebt, hat er sich niedergebeugt, gehüstelt und gemein gelacht. Er musterte den Vater und die Mutter, die unsrigen. Der Donner hat seinen Steinarm in den Himmel gestreckt, um sich eine brennende Stelze zu schnappen. Er hat durch den Rahmen der hinteren Tür einen Blitz geschleudert, der das Haus von einem Ende zum anderen durchquerte.
Wie ein raffgieriger Pfeil hat der spitzig krumme Blitz die beiden Herzen aufgespießt. Chaosblut, Rot, Vater, Mutter, Blau, Flash. Unter ähnlichen Umständen hätte die Mutter gesagt, ist der Kummer unterm Dach, wird das Glück bald wieder wach. Ein zweiter Pfeil, unmöglich zu beschreiben, fuhr in den Mund des Sargsagers hinein, und heraus kam ein Feuerball, ein Feuerball aus Feuer.
Sofort hat Rock uns mitgerissen, mitgerettet, ins Elternschlafzimmer, wo wir uns unter den Decken versteckten.
Noema, unsere jüngste Schwester, fing an zu schreien und hielt sich den Kopf, als hätte sie eine elektrische Tracht Prügel gekriegt. Ich hätte nett sein müssen, sie trösten, aber ihre verzerrte Stimme zog mir an den Nervensträngen vom Kopf den Rücken hinunter. Ich schrie, Fred Gill, öffne die Tür. William, komm, hilf mir. Wir haben Noema aus dem Zimmer rausgeworfen, damit sie wieder zu unseren lieben Leichen kam. Mit unseren drei Körpern haben wir die Tür verrammelt. Noema schrie immer weiter, eine richtige Feuersirene. Und mit einem kurzen Schlag stürzte ein neues, gewaltiges Donnerzucken so heftig herab, dass die Schallwelle alle Fenster im Haus bersten ließ. Es warf uns in den hintersten Winkel des Zimmers. Noema, die Sirene der Schiffbrüchigen, hatte ihre Stimmbänder ganz einfach gelöscht. Man hörte nichts als eine große Stille. Die Ohren gespitzt, gingen wir vorsichtig näher, um uns nicht am Glas zu schneiden. Das Unergründliche erwartete uns. Man sah die Füße des Vaters in Stiefeln, die nackten Arme der Mutter und weiter hinten, zentriert verkeilt, unsere Schwester, ihr Mund lila-blau, die Augen rot, das Gesicht weiß, die Mütze verrutscht, die Haare rot geworden.
Man muss es sagen, unsere kleine Noema segelte durch die Lüfte, schwebend so in etwa, auf den Lippen ein Lächeln für uns drei, in den Händen das Samstagabend-Akkordeon meines Vaters.
Dann landete sie wie ein Hubschrauber. Unsere kleine Schwester fing an zu spielen und zu singen. Es war, als ob der Gesang und der Wind des Akkordeons aus ihrer Haut herauskämen, und das füllte die Leere, die zwischen den beiden toten Türen geblieben war.
Ich hätte sie nicht zwingen sollen, das Zimmer zu verlassen, sich von uns loszuschweißen. Unkontrollierbare Angst. Trotzdem kann man auch sagen, dass mit dem Donner und dem Tod der Eltern ihr Talent zutage getreten ist.
Thank you.
Wir haben die Körper von diesem Vater und dieser Mutter weggeschleift, die uns in Liebe verwandt waren, denn wir kommen alle von verschiedenen Eltern, die unserer Erinnerung nicht bekannt sind. Es scheint, dass unsere Körper in frühester Kindheit angeschlagene Früchte waren, so in etwa. Deshalb haben uns die mitfühlenden Durands adoptiert, um ihre Familie zu gründen. Der Vater, der unsrige, ist im Süden begraben, die Mutter, die unsrige Liebe, im Norden. So wie zwei Blitzableiter.
Und dann mussten wir mit den Behörden alles ins Reine bringen.
Die haben versucht, uns das Haus wegzunehmen, uns aufzuteilen und vor allem uns von unserer Schwester zu trennen. Der Bürgermeister, die Frau von Dr. Eisenmenger, unserem Hausarzt, der Lebensmittelhändler, die Vorsitzende vom Kreis der tüchtigen Bäuerinnen und andere Leute vom Ort haben uns besucht, aus bestimmten Gründen besucht, natürlich.
Sie sagten zu uns, euer Haus ist schlecht isoliert, ihr müsst alle zu Pflegeeltern. Wer wird sich um die kleine Noema kümmern? Ihr seid noch so klein, wer wird euch zu essen machen?
Ich habe eine Entscheidung gefällt, unwiderruflich beschlossen und verriegelt. Den Sagsager in der Hand, erklärte ich vor der Kamera des Regionalfernsehens,
wir Durands werden nirgendwo hingehen. Wir werden alle vier zusammen hier wohnen, alle zur Schule gehen. Das mit dem Geld werden wir regeln, auch wenn wir noch nicht wissen, wie. Wir wollen außerdem, dass unsere Eltern wieder an den Plätzen begraben werden, die wir schon ausgesucht hatten. Ich bin alt genug, um die Zügel der Familie in die Hand zu nehmen. Danke.
Ich werde auch die Zügel fest in die Hand nehmen. Danke.
Am Anfang brachten uns die Frauen aus dem Ort Konservenbüchsen für die Mahlzeiten der ganzen Woche. Der Bäcker hat seine Tour umgestellt, um uns mit Brot und Leckereien vollzustopfen. Man muss sagen, dass er auch kam, um die kleine Noema zu hören.
Diese abgefahrenen Polkas, dass die gebohnerten Dielen krachten, der Keller dröhnte davon. Wir gingen weiter zur Schule mit dem Bus, wie immer. Die Frauen aus dem Ort sagten von uns, wir seien außergewöhnlich. Samstagnachmittags, wenn ich mit den beiden Jüngsten im Gemeindesaal Filme ansah, ging Rock zum Kreis der tüchtigen Bäuerin und lernte kochen.
Zu unserem ersten Weihnachten, ohne unsere Eltern, bekamen wir einen großen Farbfernseher geschenkt. Madame Zitzinger, die Vorsitzende der tüchtigen Bäuerin, hat ihn uns überreicht. Alle nennen sie Madame Glotzglotz, denn sie will alles sehen, alles wissen. Sie ist verrückt nach Fernsehen. Ihre Nichte arbeitet sogar für das Regionalfernsehen.
Als wir jünger waren, wurden für uns kleine Abende organisiert, so um die 10 im Jahr. Jetzt ist es nur noch einmal im Jahr für uns drei, weil die vierte, Noema, seit sie 20 ist, weggeht, weg aus dem Haus, aus dem Ort, um zu singen.
Noema tourt durch die Bars überall in der Gegend. Sie besingt die Liebe und den Schmerz mit schnellen Polkas oder Country-Balladen. Eines Tages werden wir ihre Stimme auf Platte hören und dann wird sie auf der ganzen Welt berühmt sein.
Unsere Schwester kommt zum Gemeindefest wieder, wie sie es uns letztes Jahr versprochen hat. Wir sind startklar. Wir haben alles für ihre morgige Ankunft vorbereitet. Bier gemacht, Wein gemacht, Küchlein gemacht, Ragout gemacht, alles gemacht für unseren geliebten Rotfuchs. Ihr erinnert euch, wie wir sie fragten?
Hast du dein Bett gemacht, Noema, deine Hausaufgaben? Sie antwortete, Noema gemacht, Noema alles gemacht.
Das Glück, sie nach einem Jahr wiederzusehen, ein Jahr. Das Glück, sie morgen zu hören. Die Gesellschaft der liebe Durand wird sich wieder zusammenschweißen.
Das Leben ist gut zu uns. während die ganze Welt schlafen gegangen ist?
Erzählen wir uns das alles zitternd, bebend.
Für den Fortlauf der Welt.
Es sagen, das Warten in Sommerkleidern.
Es ist 8 Uhr morgens, wir sind in Schlips und Kragen. Heute werden wir es nicht wagen, uns hinzusetzen, ganz und gar nicht. Wir zupfen Krümel ab, pusten Stäubchen weg, wir bleiben neu, ganz neu. Sogar der Himmel ist neu.
Ein schöner Tag, um so zu warten, und im Herzen ein Klopfen, das beinahe meine Stimme begräbt. Wenn ich schick angezogen bin, fühle ich mich größer von Kopf bis Fuß, so schick wie zu Weihnachten in unseren festlichen Winterklamotten, aber hier stehen wir in unseren Sommerkleidern. Das Warten.
Nach ihrer Ankunft werde ich ihr zeigen, was von der Kassette übrig geblieben ist. Bei ihrem letzten Besuch hatten wir einen Nachmittag lang ihre Stimme und ihre Musik im Haus aufgezeichnet. Schau nur die kleinen Enden der verfilzten Bänder. Es tut uns wirklich leid. Ein Streit zu dritt, gekloppt, geblutet. Ich werde die Geräte noch einmal ausborgen, denn nach deiner Abreise vergessen wir am Ende noch deine Stimme.
Ein ganzer Tag ohne sich zu setzen. Die 300.000 Schritte abgehen, beim Abendbrot dieselben Bewegungen wiederholen wie beim Mittagessen, den Abend lang warten, während wir Fernseh gucken und abwechselnd mit der Taschenlampe draußen spähen gehen.
Sich fragen, warum sie nicht angekommen ist wie versprochen und warum das ganze Jahr lang keine Telefonnummer, um sie zu erreichen. Warum? Unserem dritten Ohr die schrecklichsten Unglücksgeschichten erzählen. Ich bereite mich vor, weil manchmal sowas ja passiert.
Alle drei schweigen, machen sich Sorgen.
So ein Warten ohne ihre Ankunft. Nach dem Abend ließ die Nacht sich rings um unser Haus und vor dem Fernseher nieder. Wir sind eingeschlafen, aus Versehen. In unseren Sommerkleidern.
Es sagen, der Schutt der schlecht Angekommenen.
Als Rock klein war, las er vor, was auf einer Schachtel stand. Gesellschaftsspiel für 4 Spieler. Da kam ihm die Idee, auf den Kasten mit dem Sagsager zu schreiben: Der Sagsager Durand, Gesellschaftsspiel.
Aufwachen, Gesellschaft! Seht mal, wer da zu uns kommt!
Endlich, endlich, endlich.
Ja, letztendlich.
Wir drei vor dem Fenster, die Vorhänge zur Seite gezerrt gezogen.
Ohne uns zu bewegen, sehen wir sie den Weg entlang kommen, von 2 Unbekannten am Arm geführt und einen dritten, der Noemas kleinen Koffer und ihr Akkordeon bringt.
Wegen ihrer völlig schlaffen Art zu gehen, den Mund offen, die Augen verdreht, sagte einer der Typen, der gesehen hatte, wie wir sie durchs Fenster beobachteten: Wir haben sie in einer Telefonzelle gefunden, hat sich da seit 2 Tagen nicht weggerührt. Lasst sie einweisen. Rock ist raus, den abgeschraubten Besenstiel drohend in der Hand, um zu sagen, sie sollen abhauen.
Ich werde sie umbringen dafür, dass sie unsere Schwester so blau gemacht haben.
Ich auch. Die Kerle haben Noema losgelassen. Schutt. Nichts hielt von allein. Ein Haufen Schutt. Die Schwester auf den Boden geschüttet.
Riech mal an ihrem Maul, diese verfluchte Herzlose.
Das duftet nicht nach Rosen.
Ein Jahr ohne Nachricht, widerlich. Wir haben zu gut über dich gesprochen. Man könnte Lust kriegen, ein Streichholz an deinem Arsch zu reiben. Das Feuer würde dir aus dem Mund rauskommen.
Wir könnten dir unsere Hilflosigkeit von beiden Seiten zum Kopf reinbrüllen, bis du taub bist. Hörst du?
Nur dieses eine Mal, böses Füchslein, machen wir es nicht. Ja, Rock?
Wir werden sehen. Der Rest der Gesellschaft geht ins Haus. Die soll ganz allein ausnüchtern.
Es sagen, die gelbe Nacht der Durance.
Fred Schill hatte gesagt, das mache keinen Sinn, nur Ema den ganzen Tag in der staubigen Einfahrt büßen zu lassen. Fred Schill hat Angst vor Rocks Wut. Rock hat William schon mal 6 Tage lang draußen schmoren lassen. Während die Sonne anderswohin weiterzog, sind die großen Brüder rausgegangen, um Noema zu beobachten. Etwas Panik im Blick. Sieht sie schon nüchtern aus?
Findest du, sie riecht nach Suff?
Nicht wirklich. Sieht nur stockblau aus, weil sich in ihrem Körper nichts tut. Es riecht eher nach Pisse. Bringen wir sie rein?
Noema wirkt immer noch blau. Wir heben sie auf, bringen sie rein. Wir gehen die Südtreppe hoch und vor der Tür... Ein Anfall, ganz unerwartet. Die Beine, die Arme in alle Richtungen. Sie atmet heftig. Das Herz wollte ihr aus der Brust springen, so in etwa. Sie ist uns ausgeglitten. Alle sind hingefallen. Die 3 Brüder, ohne ein Wort, versuchen es ein 3. Ein 5. Mal und immer vor der Tür eine Attacke, die sie alle auf die Stufen niederwirft.
Fred Schill, hol den Sargsager.
Ich bin auf die Schnauze gefallen, verfluchte Irre. Das Füchslein ist nicht schlau.
William, pass auf, was du sagst vor deiner Schwester. Sag es in den Sargsager. Warum dieser Anfall, Noema?
Was hast du, Füchslein? Wenn irgendjemand dir ein Wehweh gemacht hat, werde ich ihn mit meinen Zähnen aufschlitzen, das schwöre ich.
Wir haben gewartet, wussten nicht, was tun. Als die Nacht sich im Himmel breit gemacht hatte, haben wir sie dorthin gelegt, auf der Veranda, mit ihrem Federkissen und ihrer Decke von früher. Wir haben die Lichter außen angemacht, die gelben Mückenlampen. Wir auf der anderen Seite der Fliegentür haben sie angesehen und dabei eine heiße Schokolade geschlürft, auch wenn nicht Winter war. Eine kleine Schleckerei, um die Panik zu schmelzen. Am Morgen, als die Sonne wieder kam, um die Nacht davon zu jagen, hatten wir uns nicht von der Stelle gerührt.
Fast unanständig, sie ohne Hilfe liegen zu lassen.
Sie wird klar werden, wenn man sich um sie kümmert wie um ein Baby. Baden, einseifen, füttern, trinken.
Das alles. Und was sonst noch? Fred Schill, hol zuerst Wasser, um ihr zu trinken zu geben. Ihre Zunge ist ganz dick.
Hallo. Hallo, mein schönes Füchslein. Wir werden dich hätscheln. Du wirst sehen, wie wir dich lieben.
Willkommen.
Trotz allem willkommen, schöner Rotfuchs. Es sagen... Noemas schöne Maschine.
William hatte zu seinem Onkel gesagt und ihn daran gehindert, aus dem Auto auszusteigen, dass es Noema recht gut geht, nur ein bisschen müde. Der Onkel hat ihm wie immer, wenn er den Hof sieht, einen Lastwagen von der Gemeinde angeboten, um Ordnung in unserem Gerümpel zu schaffen. »Was willst denn du von uns, hä?« Wir haben dir schon gesagt, kein Wort davon, den Krempel wegzuschmeißen. Man weiß nicht, wann das noch zu gebrauchen ist. Tschüss dann, ich hab zu tun. Der Beweis, die rostige Badewanne voller Wasser, wir haben sie ausgekippt, abgekratzt, angemalt, neu gemacht. Wir haben sie zwischen 2 Wäscheleinen aufgestellt und Decken aufgehängt, damit sie nicht jeder sieht. Die Badewanne für Noema.
Das spülen wir weg. Den Schmutz zwischen deinen Zehen. Danach wirst du dich gut fühlen.
William, hör auf, verfluchtes Schwein!
Was willst du denn?
Warum steckst du deine Finger da rein?
Ich wasche sie.
Du spielst an ihr rum.
Ich wasche sie mit Liebe. Abgesehen davon, wer sagt denn, dass sie meine Schwester ist? Wir wissen nicht mal, woher wir kommen.
Noema ist unsere Schwester der Liebe. Von uns allen dreien.
Steck deine Zunge wieder in den Mund, sonst schlage ich dir die Vorderzähne ein.
Hör doch auf, über alles zu bestimmen, was wir machen.
William, sag das nicht wieder. Wir sind alle gleich. Die Gesellschaft der Liebe Durand. Kommt, meine beiden Brüder. Lasst uns die Schwestern abtrocknen, einpudern.
Ich habe das alte Geschirr von dem Pferd geholt, das zu alt geworden war, um sich schlafen zu legen. Es konnte nicht mehr auf die Beine kommen, also legte man ihm das an, damit es im Stehen schlief. Wir installieren das Geschirr an der Maschine, die wir für Noema gebaut haben.
Als wir klein waren, hatten wir in dem kleinen Wald am Ende des Grundstücks ein winziges Schloss gebaut aus einem Rest Zement und Feldstein. Wir haben Noema versprochen, zu ihrer Hochzeit würden wir ihr ein richtiges Schloss bauen. Heute, auch wenn sie ihren Königsgatten finden würde, könnten wir es dort nicht bauen, weil auch das kleine Schloss im Sumpf überflutet ist. Wir haben ihr trotzdem etwas gebaut. Eine schöne Maschine, damit wir uns schön um sie kümmern können.
So kann man sie hinsetzen, legen, sie aufrecht halten und sie in die Wanne gleiten lassen. Das nächste Mal werden wir sie zuerst füttern und sie danach, gleich danach, baden einseifen.
Ach, Füchslein, du wirst nicht ins Krankenhaus kommen. Wir werden dich mit unseren Liebesdiensten retten, mit der Herzensliebe deiner Brüder, die dich lieben. Man könnte glauben, sie lächelt.
Moment mal. Wo wolltest du die Maschine hinstellen?
Nach vorn, neben das Haus.
Hohlkopf. Nach vorn. Wer wird das gut finden, unsere Schwester in einer Maschine anzuschirren und sie mit einer Glühbirne zu beleuchten?
Verdammtes Lästermaul, für wen hältst du dich?
Wir müssen aufpassen. Es ist ziemlich spät. Wir werden morgen sehen, wo wir sie hinbringen.
Wütend hat William gesagt, ich höre auf zu reden, weil der nicht aufhört, mich anzukotzen. Rock ist ihm hinterher und hat geantwortet, das trifft sich gut, denn meine Geduld ist am Ende, ich will nichts mehr von dir hören. William ging sofort schlafen, er konterte, verpiss dich. Und Rock, genau, nochmal William, du Scheißefresser. Und Rock, halt's Maul, verfluchtes Schwein. William, dein Maul ist ein Arschloch. Rock, na klar, trotzdem gute Nacht, William. William, keine gute Nacht. Wir sind schlafen gegangen.
Rock? Rock? Schläfst du schon?
Ja, ich schlafe.
Es stimmt. Ich meine, wir bringen Noema hinter das Haus. Aber damit wir sie richtig überwachen können, müssen wir ein kleines Bullaugenfenster in die Nordtür bohren.
Das machen wir. Du kriegst dein Bullaugenfenster. Quäl dich nicht länger. Gute Nacht, mein Bruder.
Ja, genau. Gute Nacht. Mein Bruder. Gute Nacht, Fragil. Gute Nacht, Noema.
Manchmal denke ich über unser Alter nach. Ich weiß genau, wie alt wir vier sind. Aber man könnte sagen, wir haben zwei Alter. Alt wie die Welt mit Kinderaugen.
Es sagen. Die Unwissenheit aus dem Kopf verjagen.
Fred Jill hat zu William gesagt, er soll zu Rock kommen, der gerade mit Dr. Eisenmenger redete. Er untersuchte Noema noch einmal, die wir aus ihrer Maschine herausgenommen hatten.
Der da? Was hat denn der da an unserer Schwester rumzufummeln? Er will sie wohl heiraten.
Mach keinen Skandal, guck mal, er ist fertig, er geht schon.
Was hat der Typ gesagt?
Er ist enttäuscht von uns. Er findet, dass es unserer Schwester nicht sehr gut geht und dass wir sie nicht richtig versorgen.
Was mischt er sich ein, die Kakerlakenfresse?
Unser Onkel, das große Talent, hat ihn hergeschickt. Dr. Eisenmenger hat gesagt, ich muss mit ihr ins große Krankenhaus.
Bis in die Hauptstadt fahren? Warum gehst du nicht einfach ins kleine Krankenhaus?
Sie haben keine Ausrüstung für spezielle Röntgenuntersuchungen am Kopf.
Wenn sie schon mal da ist, machen sie auch gleich Blutuntersuchungen und Urintests.
Urin, Urin, der soll sich verpissen, der Typ. Die Ärzte, die glauben, sie verstehen alles mit ihrer großen Weisheit. Kapieren werden sie nicht, wie sie ist. Stell den Sargsager auf den Tisch und dann reden wir.
Das reicht, William.
Ich war dagegen, als sie mit dem versauten Bäcker weggegangen ist. Er hatte ihr in den Kopf gesetzt, mit ihm als Gagenagent durch die Bars zu touren. Dann hat der Arsch sie nach 2 Jahren sitzen lassen für eine Sängerin, die mehr einbringt. Noema hat weitergesungen, mal hier, mal da, und du warst einverstanden, du warst für Freiheit, damit sie die Welt sieht. Ich wusste, dass ihre elenden, verrauchten Tourneen sie kaputt machen würden. Die Luft hier wird sie wieder auf die Beine bringen, nicht deine Ärzte.
Ich fahre morgen. Und keine Widerrede. Eine unwiderrufliche Entscheidung beschlossen und verriegelt.
Wir müssten noch ins Lebensmittelgeschäft, bevor du fährst. Wir haben nichts mehr da.
Nur Untersuchungen, William. Wir können es ja doch nicht aushalten, den Rotfuchs so zu sehen. So erstarrt. Jahrhundertelang.
Ich warne dich, Rob Durand. Wenn du Noema in den Händen der Medizin lässt, dann steche ich dich ab.
Es sagen. Noemas Körper im Himmel.
William hatte gesagt, nach 2 Wochen ohne Nachricht von Rock, warten ist grausam für das Herz. Seine Wut hatte sich bis in die Nerven seines Brüderchens ausgebreitet, der dann genauso böse geworden war.
Endlich!
An dem Morgen, als Rock und Noema zurückkamen, hatten sie alle Vorräte aufgebraucht.
Endlich, endlich!
Ja, letztendlich, du Ohrfeigengesicht. Kennst du deine Telefonnummer nicht?
Weder Herz noch Hirn, schon seit 2 Wochen leben wir nicht mehr.
Hey, hey, regt euch ab! Sagt dem Rotfuchs guten Tag!
Wie eine Bremse stürze ich mich im Flug auf meinen Bruder.
Noema, in einen geliehenen Rollstuhl geschnallt, sah bestimmt, wie ich Fred Gill am Schlafittchen packte, wie ich ihn durchschüttelte, damit er von seiner Wut runterkam. Sie musste auch William sehen mit seinen Faustschlägen und seiner vorgeschobenen Fresse, wie er mich beißen wollte. Ich ziehe meine Rückhand über Williams Kopf. Fred Gill wirft sich zitternd zu Boden. Ich mache eine Finte und erwische William, nehme ihn in den Bärengriff. Ich wusste, dass unsere beiden Brüder während unserer Abwesenheit Angst gehabt hatten, todtraurig, halb verrückt.
Sich Sorgen machen bekommt niemandem gut. Ich habe auch noch einen schiefen Laut aus meinem verkrampften Mund herausgequetscht. Mama.
Krieg dich wieder ein, William. Krieg dich ein.
Wir haben geglaubt, dass der Tod euch dahin gerafft hat oder auch, dass du dich für immer davon gemacht hast mit dem Füchslein.
William und Fred Gill weinten wie Babys. Auf dem Boden. Nach einiger Zeit haben sie sich beruhigt. Ich habe sie einen an den anderen gezogen, Kopf an Kopf. Ich habe unsere Schwester geholt, sie nahe an ihre noch immer verzerrten Gesichter geschoben. Ich bin mit Reisekaugummi zurückgekommen und einem Umschlag mit Noemas Röntgenaufnahmen und Computertomographien. Ich habe ihnen die medizinischen Bilder gezeigt. Alle 4 auf der Erde liegend, zusammengeschweißt, kauend, blickten wir in den Himmel, die Arme ausgestreckt, zwischen den Fingerspitzen die Fotos aus dem Innern unserer Schwester.
Und das da hat sie in ihrem Kopf, unser Füchslein?
Ja, ein Blutgerinnsel, das sich im Gehirn festgesetzt hat.
Und das geht nicht weg, ein rot-rotes Gerinnsel?
Die Ärzte haben gesagt, das Risiko ist ziemlich groß, dass sie nie wieder zu sich kommt.
Sie kann ja doch eines Tages wieder das Füchslein von früher werden.
Sie haben gesagt, die Chancen wären winzig. Eines ist sicher. Ich finde das Risiko einer Operation zu groß.
Trotzdem war es schön, besonders die Röntgenbilder zu sehen, sagten wir uns, William und ich, weil sich unsere Schwester durch die Wolken im Himmel innerlich zu bewegen schien.
Wieder Ruhe. Versuchen, die Brüder von der Angst zu trösten, der Angst, die ganz tief aus der Haut kommt. Das ist schwieriger, als ein Schloss zu bauen, finde ich. Es sagen. Ohne Worte.
und pausenlos werkeln die Brüder Durand sorgfältig um ihre Schwester herum.
Und manchmal verharren sie sogar bei Noemas Maschine und lassen Sonne und Mond ihre Runden ziehen, dreimal so in etwa.
Und mit Eintreffen der Dunkelheit klappt William den Filz herunter und bedeckt damit die Maschine.
Und eines Abends gehen die Durands ins Haus, essen und legen sich nieder. Regentropfen auf das Blechdach schläfern sie ein wie Bären.
Und in der Nacht weckt Rock ein Donnerschlag hoch oben am Himmel und er hört...
Und beunruhigt rüttelt Rock die eingeschlafenen Schultern von William und Fred Chill.
Und durch das Bullaugenfenster sehen die Brüder unter dem Filz ein seltsames Licht hervorkommen.
Und ihre Regencapes über den Kopf, in Schlafkleidern, gehen sie bis zur Maschine und entdecken, dass die Haut ihrer Schwester leuchtet.
Es sagen. Die Panik der Außergewöhnlichen.
Heute Nachmittag, als du beim Eisenhändler warst, hat mich Dr. Eisenmenger angerufen.
Der schon wieder.
Lass uns ein andermal darüber sprechen.
Hör zu, bevor du an die Decke gehst. Dr. Eisenmenger ist selbst zu den Ärzten im großen Krankenhaus gefahren, um die Untersuchungsergebnisse mit ihnen zu besprechen. Sie könnten eine Laseroperation probieren.
Nie, niemals, Rock.
Dr. Eisenmenger findet uns unmenschlich mit unseren Pflegemethoden. Er hat mir noch gesagt, dass er vom Gesundheitsamt fordern könnte, uns die Fürsorge für Noema zu entziehen.
Die wollen uns umbringen.
Dr. Eisenmenger hat mit Nachdruck gesagt, mit der neuen Ausrüstung hätte man eine Chance von 60%, Noema zu retten.
Nur ein Haufen Liebe bringt uns unsere Schwester wieder. Wir müssen noch besser sein im Herzen, um ihr nichts als Liebe zu geben. Nur Liebe.
William, du übertreibst nicht noch ein Bier.
Fragile, sag deine Meinung. Rede. Rock wird dir zuhören.
Also man muss sagen, wenn sie so bleibt, ihr ganzes Leben lang betäubt und wenn wir sie für immer pflegen, muss man zur Erleichterung das Haus umbauen. Man müsste auch...
William, du spielst mit meinen Nerven, du plünderst unsere Vorräte.
Deine verfluchten Vorschriften, ich scheiß drauf.
Brumm du nur wie eine Bremse, wenn du willst. Ich habe beschlossen, die Operation auszuprobieren. Eine unwiderrufliche Entscheidung, beschlossen und verriegelt.
Mein Mistkerl von Bruder hält sich für den General der Weltarmee. Operation, Operation. Willst du sehen, was für eine Operation ich jetzt mit dir mache?
Ich zerschlage die Flasche. Das Bier fließt auf den Boden. Er hat nicht mal Zeit, sein Maul aufzumachen. Schon blutet er.
Ich mach dich so fertig, dass du krepierst.
Rock.
William hat aufgehört, alles runterzuschlucken. Rock, der älteste Durand, hat aufgehört, sich für den Chef zu halten. Schluss, aus. Als ich klein war, bist du mein Held gewesen. Doch damit ist jetzt Schluss.
William.
Ich sehe dich wieder röcheln. Ich brüllte dich an. Röchle, spuck aus, verrecke. Ein neuer Jähzorn lässt mich dich am Kragen packen, deinen Kopf gegen die Schranktüren schlagen. Hörst du, wie das Geschirr klirrt? Ich tötete ihn. Das Blut floss weiter seinen Hals herunter.
Beruhige dich, William. Wir sind doch Brüder der Liebe. Der Liebe! Und was machst du damit?
Die Gesellschaft der Liebe. Stopf sie dir ins Maul und putz dir die Zähne damit.
Hör auf, ihn zu quälen.
Misch dich nicht ein oder ich gebe dir dieselbe Medizin.
Lieber Rock, ich sage dir das zum ersten Mal. Ich hasse deine Art, mit den Händen herumzufuchteln. Deine Art, dich mit dem Körper zu bewegen. Deine Art, mit dem Kopf zu schauen. Deine Art, mit den Augen zu denken. Ich hasse dein ganzes Gehabe. Ich muss es sagen, unsere Gesichter ähneln sich nicht. Es ist schlimmer. Wir ähneln uns in unserer Art. Sogar die Leute aus dem Ort erkennen uns an unserer Art zu gehen, unserer Art zu sein. Auf jeden Fall, solange wir nicht sprechen. Machst du deine Haare so, habe ich es auch immer so gemacht, natürlich. Aber jetzt, wenn ich mich eine Geste machen sehe, egal welche, die deinen ähnelt und bei der ich das Gefühl habe, ich bin du, dann gehe ich mir die Hände waschen, um dich abzuwischen. Ich will mich erfinden, ohne dass du da bist und mich rumkommandierst. Ich will dich nicht mehr sehen in meinen Gesten. Fregil, du Knallkopf, zieh das Tischtuch weg vom Kopf deiner Schwester.
Sie soll das nicht sehen. Elend, wenn es bis aufs Blut geht.
Krankenhaus. Mein Brut.
Mit 10 Jahren habe ich auf den Pappdeckel des roten Lexikons geschrieben, mein Bruder Rock ist ein Irrer, so klein und schon so ein verfluchter Bestimmer. Nenn mich nie mehr dein Bruder.
Er blutet so sehr, dass man in seiner Blutlache den Widerschein vom Innern des Hauses sehen kann. Bleiben wir zusammengeschweißt.
Bleiben wir zusammengeschweißt! William, wir müssen zur Notaufnahme.
Zuerst wird Monsieur Rock vor der Gesellschaft der Liebe sagen, Noema hier anwesend wird im Haus Durand bleiben. Keine Widerrede, das ist ein Entschluss von William Durand. Unwiderruflich beschlossen und verriegelt.
Ja,
hat er gesagt.
Ja, wer was?
Fuchs bleibt, sagt William.
Das Füchslein bleibt, sagt William. Alles Paletti, lieber Rock.
Ich fange an zu brüllen. Rock Durand, wir werden dich in die Notaufnahme bringen, aber ich warne dich, du wirst nicht mehr allein über das Leben bestimmen. Wir fahren zur Notaufnahme ins kleine Krankenhaus. Diesen Abend hat zu allem Übel auch noch der Henker Eisenmenger Dienst. Der mit seinem Weißkittel Kauderwelsch.
Auf der Rückfahrt war die Straße voller Herbstnebel. Im Haus, das ganz von Nacht erfüllt war, fanden wir das Füchslein, wie es auf der Erde bei der Blutlache leuchtete.
Es sagen, die Abdichtung der Fenster gegen Traumwinde.
William hatte zu Rock gesagt, dass er etwas Überraschendes gemacht und dabei auch etwas Hochinteressantes erfahren hatte. Mit seiner Festtagsstimme hatte er einen der Spezialisten aus dem großen Krankenhaus angerufen. Sie hatten über Noema und die großartige Laseroperation gesprochen. Der Haken dabei ist, dass die Erfolgschancen nicht bei 60, sondern bei 30% sind.
Aha, deshalb hat die Glotzglotz mich im Laden, im Gang mit den Geschirrspülmitteln gefragt, ob Eisenmenger es geschafft habe, uns zu überzeugen, Noema wegzugeben. Rock, diese Kakerlakenfresse von Eisenmenger redet schlecht über die Durance.
Schreib nichts auf dein Papier, Rock. Du könntest dich an deiner Miene verschlucken.
Es sagen, die Kerzen der 3000 Stunden anzünden.
Fregil hatte zu Rock gesagt, die Feiertage kommen. Wie jedes Jahr ziehen die Durands Lose für die Geschenke. Fregil hat gesagt, ich schreibe die Namen auf Zettel. Fregil fühlte sich pfiffig, weil er in den Hut die Namen von Rock und William zweimal reingetan hat. Er hatte sich eine Versöhnungsverlosung ausgedacht. Zieh, William. Oh, hat er gesagt, das ist mein Name. Zieh nochmal. Er hat den Zettel herausgeholt und mit einem breiten Grinsen gelesen. Jetzt du. Rock hat gezogen und schien genauso glücklich mit seiner Wahl. Ich bin dran. Ich habe den Überraschten gespielt, als ich mein und Noemas loszog. Ich konnte es nicht für mich behalten. Ich habe es William gesagt. Heute Morgen, als er vom Einkaufen wiederkam, hat Rock, der die Stimme wiedergefunden hatte, gesagt:
Ich habe das schönste Geschenk meines Lebens gefunden. Ein verdammt schönes Geschenk. Hey, ihr Schnüffler, versucht ja nicht, es zu finden.
Als Rock das gesagt hat, war William ganz aufgeregt und im Herzen glücklich, weil er seinen Bruder Rock zurückkehren sah in die Gesellschaft der Liebe.
Noema, Weihnachten wolltest du immer, dass wir unsere schiefen Gesichter in den Christbaumkugeln anschauen. Rote Gesichter, blaue, grüne. Du hast gesagt, dass wir von einem anderen Planeten kommen.
Schau, Noema, ich bereite die Weihnachtsgans zu.
Nehmen wir ein schönes Tischtuch, dann schmeckt's noch besser.
Oh, was für ein schöner Christstall.
Heute Abend gibt's einen Festschmaus bei den Durants.
Ich hole Kerzen, wer bietet mehr?
Wein, Brandy.
Juhu, eingepackte Geschenke.
Wenn in dieser Nacht durch die Nordtür das Ende der Welt kommt, erwischt es uns alle fröhlich.
Vor dem Fernseher, alle vier auf dem Klappsofa, bewegungslos bis zur Nase zugedeckt, sehen wir uns alte, aufgenommene Sendungen an.
Noema, als kleines Kind hast du gespielt, du wärst die Uhrenkönigin. Überall, wo wir hingingen, hast du den Leuten gesagt, wie spät es ist. Weil auf dem Kühlschrank eine Uhr stand. Ganz golden. Eingebettet in die Kutsche einer Königin. Sie wurde von 12 Pferden gezogen, auch alle ganz aus Gold. Schau nur, ich habe sie für dich reparieren lassen. Nur für dich. Noemas Kutsche.
Wir haben nicht mal die Mädchen aus der Hauptstadt besucht. Beinahe unverzeihlich.
Oh ja.
Von Noema haben wir alle möglichen Sachen gemacht. Was haben wir denn so gemacht vorher?
Wenn wir alle drei auf einen Schlag sterben würden, wer würde sich um den Rotfuchs kümmern?
Füchslein, eine Fliege mitten im Winter. Ich habe sie für dich aufgewärmt. Du hörst sie und es ist wie Sommer.
Noema erstickt! Noema! Mach Licht, Fredschil, mach Licht!
Ich finde den Schalter nicht.
Ich zünde ein Streichholz an.
Noema, geht es? Geht es? Wir sind da. Man könnte meinen, sie sieht uns an. Siehst du uns, Noema?
Sie lacht. Sie lacht. Sing doch, sing uns das, mein schönes Füchslein. Sing nur, sing nochmal, Noema.
Kannst du mit uns sprechen, Noema?
Psst, überanstrengen wir sie nicht.
Ich werde hier weiter schlafen.
Ich mach das auch.
Gut, legen wir uns zu ihr.
Noema intensiv überwacht, Tag und Nacht. Seit März nichts. Gar nichts. Nicht ein Ton.
Schau mal, Noema, da hinten, wer kommt denn da? Das ist der Frühling. Blast aus, was von den Kerzen noch übrig ist.
Wieder mal sind wir über den Winter gekommen.
Ich mache den eingemotteten Kleiderschrank auf, wo drauf steht, nicht öffnen, bevor der Frühling da ist, und hole unsere leichteren Sachen raus.
Wir gehen raus, Noema. Luft schnappen. Komm in unsere 6 Arme.
es sagen. Wogen von schlechter Laune brannten ins Haus.
William hatte gesagt, mit seiner neuen Chefstimme, dass alle brauchbaren Sachen für den Sommer wieder klargemacht werden müssten. In den ersten Tagen der großen Hitze hatten wir das Füchslein in seine Maschine gesetzt. Meine beiden Brüder, ich habe mit euch zu reden. Ich habe über Noemas Krankheit nachgedacht. Als sie sang, kamen alle und liebten sie wie einen Star. Also sollen auch andere Leute außer uns sie sehen und ihr von der Liebe erzählen. Sie braucht einen Berg Liebe, um gesund zu werden. Einen Berg Liebe. Ich habe schon mit der Glotz-Glotz darüber gesprochen. Sie wäre glücklich, uns zu helfen. Morgen Abend würde sie mit den Frauen vom Club der tüchtigen Bäuerinnen vorbeikommen. Hör auf, die Augen zu verdrehen, Rock.
Was denkst du dir dabei? Noema ist kein Glühwürmchen, das man in ein Glas sperrt, um es allen zu zeigen.
Rock, gib mir ein paar Tage.
Mach doch, was du willst, Halsabschneider. Denkst du, weil ich den ganzen Winter lang nett zu dir war, habe ich vergessen, was du mir angetan hast?
Wir haben nichts zu verlieren, Rock. Ich bin einverstanden, ich habe schon Ja gesagt.
Ich werde zuletzt gefragt. Du hattest recht, William. Ich glaube, wir sind keine Brüder mehr.
Rock hat sich in seinem Zimmer eingeschlossen, zweimal verriegelt. Am nächsten Abend sind die tüchtigen Bäuerinnen mit ihren Männern und einer Horde Kinder hier aufgetaucht. Wir waren, sagen wir mal, überrascht, so viele Leute zu sehen.
Ich habe euch hergebeten, damit ihr glückliche Erinnerungen oder angenehme Sachen zu unserer Schwester sagt. Der Reihe nach in unseren Sagsager, in der Hoffnung, dass sie wieder ganz gesund wird.
William hat mich geschickt, um dir zu erzählen, was passiert. Rock, bist du da? Überall auf dem Hof unterhalten sich die Leute. Jeder geht zum Sagsager. William dankt ihnen sehr höflich, dass sie gekommen sind, aber die Leute bleiben. Sie wollen sehen, wie Noema leuchtet. Die Glotz-Glotz muss zu viel geredet haben.
Im Dunkeln berühre ich mein Gesicht. Tag für Tag nimmt man es nicht wahr. Aber wenn man daran denkt, gibt es immer eine Angst, die uns ständig verfolgt. In der Angst ist ganz düster das Unglück verborgen. Das Unglück ist nichts anderes als ein Grobian, der immer um uns herumschleicht und es schließlich schafft, seinen Namen in unsere Clownsgesichter zu schnitzen.
Rock, mein Bruder, mach mir die Tür auf. Was soll ich machen? Die Leute werfen Geldstücke in die Badewanne und wünschen sich was. Ich habe ihnen gesagt, nein, nein, kein Geld. Kommt nur und sprecht in den Sagsager. Erzählt unserer Schwester schöne Dinge über die Liebe.
Rock, die Nichte von der Glotz-Glotz taucht mit einem Team vom Regionalfernsehen auf. Für eine Reportage. Sie wollen uns interviewen.
William, schmeiß diese Bande von Voyeuren raus.
Rock, mein Bruder, mach mir die Tür auf. Rock, die Fanatiker denken, Noema kann sie von ihren Wehwehchen heilen. Sie wollen sich alle neben der Maschine fotografieren lassen. Wenn du das Grundstück sehen würdest, das ist zum Heulen. Rock, lass uns nicht allein.
Rock, sprich doch mit William. Lässt du ihn büßen, um dich zu rächen? Morgen früh kommst du gefälligst raus und hilfst uns, die Leute zu vertreiben. Hast du verstanden? Jetzt habe ich auch genug davon. Ich habe Angst, dass Noema dabei zugrunde geht.
Ohne dass wir darauf gefasst sind, ist das Unerwartete wieder bei uns gelandet.
Es sagen, das Schloss im Sumpf.
Sehr früh am Morgen, während sie den Tag erwachen sahen, haben sich die Durands gesagt, die Sonne ist ganz nah bei uns und alles ist beendet, vollendet am ersten Sommertag.
William und ich haben von der Sonne verbrannte Stellen. Wir quälen uns mit einer gefährlichen Müdigkeit. Wir sind schlimm anzusehen. Um 9 Uhr kommt Wind auf. Um 10 Uhr war der Hof noch voller Leute. Gegen 11 Uhr dreht der Wind. Er bringt schwarze Wolken mit.
Rock, mein Bruder, mach mir doch die Tür auf!
Du hast einen Bruder wie mich nicht mehr nötig.
Der Wind dreht nochmal und noch einmal. Donnerschläge von sehr weit her. Schon hören wir die Regentropfen auf dem Blechdach des Hauses.
Rock! Rock! William wird verprügelt! Rock! Sie werden ihn umbringen!
Was? Ich komme, mein Bruder William! Ich komme!
Rocks Schreie haben den Kerlen sofort Angst eingejagt. Im gleichen Moment stellt der Bürgermeister, der unsrige, seinen Lieferwagen in die verschandelte Einfahrt an Bord den Arzt Eisenmenger, der gekommen war, um uns zu sagen, mit den Machenschaften der Durance ist es vorbei.
Die Donnerschläge kommen näher und amüsieren sich damit, die Himmelsrichtungen zusammenkrachen zu lassen.
Der Eisenmenger sagt noch, ich habe hier in der Hand einen Gerichtsbescheid, um Noema abzuholen. Eine Frage der öffentlichen Gesundheit. Eure Schwester muss in einer Anstalt beaufsichtigt werden.
Nie, niemals, Menschenräuber!
Verfluchte Kakerlakenfresse! Verschwinde! Warum willst du sie uns wegnehmen?
Der Irrsinn bricht los. Während wir in der Einfahrt diskutierten, schnitten die Dörfler rings um Noemas Maschine mit Scheren in der Hand ihr die Haare bis zum Schädel ab. Sogar ihre Kleidung haben sie zu Reliquien zerschnitten.
Meine Brüder, sie plündern gerade unsere Schwester.
Unter ähnlichen Umständen, sagt man, ist der Kummer unterm Dach, wird das Glück bald wieder wach.
Die Blitze bahnen den Weg für das Chaos. Der Donner ist da. Steht auf der Erde, beide Füße im Sumpf. Unsere Münder sind Himmel geworden, durch die unser Zorn herausfahren wird. Niemand wird den Rotfuchs mehr berühren.
Ich bringe Gewehre und Jagdmesser, die unsrigen.
Die Blitze stürzen auf die Erde. Rock und ich, wir schlagen mit Fäusten um uns, um die Menschenräuber rings um die Maschine des Füchsleins niederzureißen.
Wir beeilen uns, die Leinen der Maschine zu kappen, um unseren Rotfuchs herauszuholen. Weine nicht, mein Bruder William.
Weinst du auch? Wir lassen unsere Schwester der Liebe nicht einfach abholen. Nicht wahr, Rock?
Nie, William, niemals. Sie werden uns unsere Schwester nicht wegnehmen. Rock erkennt seine weinende Stimme. Er sagt sich, dass es Zeit ist, sich diesen Tränen zu überlassen.
Die Dörfler fallen in unser Haus ein. Sie reißen sich um unsere Kleidung, unsere Tassen, unsere Kerzen, um unsere goldene Kutsche mit den 12 Pferden bis zur Nordtür der unsrigen. Nicht einmal der Bürgermeister schafft es, sie unter Kontrolle zu halten. Meine Brüder, unser Haus wird ausgenommen.
Wir wissen nicht mehr, wo uns der Kopf steht.
Rock, die haben den Sargsacker geklaut, den unsrigen.
Fregil, pass auf den Rotfuchs auf!
Mit dem Gewehr. Kommt nicht näher.
Der Himmel zerreißt sich vor Blitzen, spitzig, krumm, hitzig versenkt.
Ich renne dem Dieb hinterher. Ich habe den Arm in der Luft. Ich halte ein Messer, das meinige. Ein Blitz durchströmt mich vom Arm aus, zweigt ab nach links bis nach unten. Eine Feuerkugel kommt aus meiner großen Zehe heraus. Die rote Kugel rollt bis zu den parkenden Autos. Ich laufe weiter hinter dem Sargsager-Dieb her. Ich hüpfe auf einem Bein, denn das andere brennt ein bisschen. Da, aus meiner großen Zehe schießen Feuerkugeln. Die packen den Dieb. Ich erwische den Sargsager. Ich habe ihn gerettet.
Das Gewitter zertrümmert noch immer den Himmel. Er fällt sogar in Stücken in den Schlamm auf unseren Hof.
Die roten Feuerbälle fallen herab und schirmen unseren Hof ab. Ein anderer Blitzschlag dringt in den Sargsager und Kugeln rollen zu den ganzen Leuten, die sich im Straßengraben verstecken.
Eine Entwurzelung des Lebens so in etwa.
Der Regen prasselt, unsere Wimpern sind aufgeweicht, Wasser läuft uns in den Mund und mit unseren haltlosen Schreien gleich wieder hinaus. Da ist man allein.
Fregil, William, meine so sehr geliebten Brüder, Sie werden unseren Rotfuchs nie bekommen. Ihr hört den Donner. Er kommt zurück, um seine Frau zu holen. Noema, gehen wir weg von hier. Gehen wir ans Ende des Landes, des unsrigen. Meine Brüder,
Hört ihr mich? Wir gehen zu Noemas Schloss. Sie hat uns Zimmer zurechtgemacht. Heute Abend hält unsere Schwester große Hochzeit mit dem Donner.
Der Donnergatte rollt an unserer Seite, im Schlepptau ein Liebesgefolge von 80.000 Blitzen auf ihren Stelzen.
Lauft, lauft, Gesellschaft der Liebe.
Lauft, lauft, Gesellschaft der Liebe.
Ihre Schwester in den Armen laufen sie immer weiter.
Sie erreichen das Wäldchen, wo der Sumpf beginnt. Der Boden ist aufgeweicht, sie gehen im Wasser. Jetzt reicht ihnen das Wasser bis an die Knie. Sie versinken bis zur Taille. Unsere Schwester, die unsrige, treibt auf dem Wasser, über dem Schloss aus Feldsteinen. Sie sieht uns an, wie wir sie zwischen den Bäumen spazieren führen.
Sie singt für uns.
Die Brüder Durand versenken ihre Schwester langsam im Wasser des Sumpfes.
Rock hat gesagt, eure Hände sollen die Messer ganz festhalten. Wir müssen gehen, William. Wir müssen gehen, Fredjill.
Der Donnergatte kommt in den Sumpf, um seine Frau zu erheben. Aus dem Wasser heraus. Mit dem Sargsager in den Händen singt sie. William und seine beiden Brüder sehen eine Tür aufgehen. Endlich, endlich.
Fredjill schreit, letztendlich das Schloss aus Licht.
Im Sumpfwasser dringen die Blitze in den Sargsager ein für den Fortlauf der Welt. Für den Fortlauf der Welt. Plötzlich haben sie sich die Trommelfelle durchbohrt. Plötzlich haben sie sich die Augen ausgestochen. Plötzlich haben sie sich die Zungen abgeschnitten.
Das Lied vom Sargsager. Hörspiel von Daniel Danis. Aus dem Französischen von Uta Ackermann. Komposition und Perkussion Thomas Dall. Es sprachen Rock Felix von Manteuffel, William Ulrich Gall, Fred Gill Matthias Matschke, Noema Elise Caron. Akkordeon Andrea Kiefer. Geräusche Sophie Bissanz. Technische Realisation Werner Klein und Annette Matthijs. Regieassistenz Heidrun Nass. Regie Marguerite Gatteau. Produktion Saarländischer Rundfunk mit dem Deutschlandfunk 2001.